Theoretisch beschäftigst du dich unter anderem mit Demokratietheorien und betonst da immer wieder die Notwendigkeit von Pluralität. Mich würde interessieren, was schlägst du konkret für ein Konzept von Pluralität vor und warum denkst du, dass es für eine gelingende Demokratie so wichtig ist?
Ich weiß nicht, ob ich Konzepte entwerfe, was auch mit dem Thema der Utopie für mich ein bisschen bei der Veranstaltungsreihe auf die bezogen. Jetzt fand ich, ja schön, aber eine Utopie braucht auch Konzepte und ich habe das immer verweigert. Konzepte im Sinne von Rezepten oder so konkreten Vorstellungen, was jetzt das Bessere sei, die Utopie als Nichtort und so weiter. Also denken wir, ja, was, das bringt uns ja nicht. Also wir müssen sozusagen hier sozusagen die Bodenhaftung ein bisschen kurz gesagt halten, um tatsächlich was ändern zu können und nicht irgendwo hinschwirren, wo dann der Himmel ist und oder das oder paradiesische Vorstellung, wo man ja weiß, dass das sowieso immer ein Phantasma war und ist vielleicht ein notwendiges, aber wenig mit den konkreten Veränderungen auf Erden, um das traditionell zu sagen, zu tun hat. Also das sozusagen als Einleiten so ein bisschen und insofern mit dem, weil ich jetzt über den Begriff Konzept gleich mal gestolpert bin, Konzepte haben für mich was mit Wissenschaft zu tun und ich bin keine Wissenschaftlerin im engeren Sinn. Ich versuche eher zu reflektieren und nachzudenken, was natürlich auch mit meinem ursprünglichen Studium der Philosophie auch was zu tun hat, auch wenn es jetzt schon länger her ist. Aber sozusagen eher in diesem Sinn, das ist so die kritische Reflexion und verknüpft halt, wie du schon erwähnt hast, mit politischem Frauenengagement, feministischem Aktivismus und vor allen Dingen feministische Bildung ist mir so ein Herzensangelegenheit. Zu der Pluralität, ich finde, es ist ganz dringlich, da vorauszusagen, am Beispiel symbolisch bzw. auch real, die Olympe de Gouges, die Entstehung der europäischen Demokratie, wenn man die denn sozusagen von Großbritannien, also England mal abgesehen, in Frankreich verortet mit der Französischen Revolution, was ja meistens getan wird, also um diesem Narrativ sozusagen zu bleiben, hat die Französische Revolution die Frauen als Bürgerinnen gleich mal ausgeschlossen und die Olympe de Gouges ist so eine Paradefigur der geköpften Frau. Also die hat um die Frauen als Bürgerinnenrechte sich engagiert und letztendlich starb sie am Schafott. Und sie war ja eine der, so praktisch, wie man könnte man sagen, so eine Proto-Feministin, die da Sachen geäußert hat, die einfach bis heute im Sinne von Frauenrechten ganz wichtig sind. Gut, warum jetzt das? Also das heißt, dass Demokratie eigentlich von ihren Anfängen, Ursprüngen her schon eben keine war, weil sie die Hälfte der Bevölkerung, jetzt so salopp gesagt, ausgeschlossen hat. Also immer schon keine Pluralität, könnte man sagen. Ja? Wenn ich jetzt Demokratie und Pluralität zusammenbinde, oder das Politische bei Hannah Arendt und ihrem Pluralität-Ding. Und also das war von vornherein sozusagen, war die Entstehung der europäischen Demokratie ein eindimensionales, männlich, homogenes und so weiter Projekt. Und abgesehen davon, dass das eine Verletzungsgeschichte ist für Frauen, die bis heute, finde ich, nachhallt, ja, muss man sich das bewusst machen, weil was in den Anfängen steckt, das wirkt ja weiter. Und das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten der Begriff Geschlechterdemokratie da entwickelt und so weiter. Und allein, dass wir das fordern, allein, dass es dieses Wort gibt oder diesen Begriff gibt, verweist ja darauf, dass sozusagen in der Demokratie, so wie wir sie bis jetzt kennen, irgendwas nicht stimmt. Und dass die Frauen also Wahlrecht und so, das ist ja eh alles offensichtlich liegt ja auf dem Tisch. Also ich will es nur nochmal sozusagen betonen, dass das im Sinne der Zerstörung von Pluralität von vornherein angelegt war, sozusagen. Ja. Und insofern ist das gerade für die Frauenfrage oder Geschlechterfrage, die Demokratiefrage, fand ich schon seit Jahren irgendwie was ganz Wesentliches. Und das Problem, was ich heute sehe, aber das ist jetzt sozusagen ein kleiner Sidestep, ist, dass man heute ja geradezu auch die sozusagen in diesem Sinn kranke Demokratie verteidigen muss angesichts der neuen Autoritarismen, die uns da umzingeln, bis hin zu Kriegsgeschichten und so weiter. Also hat man ja das Gefühl, man muss das, was man überhaupt da hat, ja, an liberaler Demokratie oder an sogenannt liberaler Demokratie, irgendwie auch festhalten, weil sonst geht überhaupt alles im politischen Bach runter. Gut, also das sind sozusagen so widersprüchliche, ja, also wie sozusagen etwas zu verteidigen, was die feministische, die politische Theorie immer schon eingeklagt hat, das ist nämlich die Geschlechterdemokratie und die Bürgerin aus dem Konzept sozusagen, dem Ursprungskonzept völlig rausgeflogen ist. Deswegen ist mir das immer ganz wichtig, das an den Anfang zu setzen, damit man überhaupt sozusagen den Rahmen weiß. Ja. Und als zweiter Aspekt fällt mir zu deiner Frage ein, die Unterscheidung zwischen Pluralismus und Pluralität. Vom Pluralismus wird ja viel gesprochen, Vielfalt und Liberalität und alles ist möglich und die Befreiung und dies und das und die Selbstbestimmung und Pluralismus ist für mich eher negativ besetzt, weil diese begrifflich, also der da so gehypt wurde oder wird, weil der für mich im, wie sage ich das jetzt, im System drin hängt. So. Ich mache das immer gern bildlich an einem Supermarkt mit 115 Joghurtsorten. Das heißt, da haben wir eine Vielfalt eines Angebots von Joghurtsorten und die aber alle, und das nennt sich dann Pluralismus, das meine ich mit Pluralismus, wo wir dann scheinbar die Wahl haben, unter diesen 115 sozusagen, die individuell und so weiter genehme, ja, mit und ohne Zucker und bla bla bla. Aber sozusagen, dass diese 115 Joghurtsorten in derselben Ordnung, nämlich industriell gefertigt, unter Profitaspekten und dann in derselben Logik, also in derselben Batterie stehen, und damit eben nicht Pluralität bedeuten, sondern eben eine Vielfalt, die eigentlich auf einer homogenen Voraussetzung beruht, nämlich der Fortschrittsideologie des Okzidents und, ja, wie Peter Heintl immer gesagt hat, dem Modell Neuzeit. Es hätte auch ein anderes Modell kommen können, also die Moderne, oder in der wir da leben, hätte ganz auch anders kommen können. Also diese Fortschrittsbesessenheit, diese Gleichmacherei durch die industrielle Produktion und das immer mehr vom Gleichen, das meine ich jetzt mit systemimmanent. Das heißt, Pluralismus ist eigentlich systemimmanent, weil er das Konzept, sei es nur die Joghurtbecher oder irgendwas anderes, geschlechtliche Identität und so, das basiert immer auf dieser Basis oder innerhalb eines mehr oder weniger geschlossenen Ganzen, das eigentlich grundsätzliche Alternativen nicht erlaubt oder nicht erlauben kann, weil es dann zusammenkrachen würde. In diesem Sinn würde jetzt das ideale Bild sozusagen von Pluralität, die Anrufung oder die Wahrnehmung oder das Zuhören oder sozusagen die Differenz und das andere wieder versuchen. Also das klingt jetzt also ein bisschen schwierig, ja, ist auch schwierig. Also sozusagen so eine echte Pluralität und nicht eine hergestellte, artifizielle, künstliche, vorgestampfte, ja, darstellen. Und das grenzt dann oder das toucht sehr oder ist auch sehr geprägt vom Konzept des Politischen von der Hannah Arendt, die ich ja sehr schätze, die ja auch immer über Pluralität geschrieben hat, dass jeder Mensch, der geboren wird, ein anderer ist und niemals zwei Menschen die gleichen und so weiter, also diese, ja, und so weiter und so fort. Und dass das sozusagen wichtig ist, um das Politische einerseits zu denken, aber auch um überhaupt zu handeln. So. Und weil, wie sie sagt, zum Handeln brauchst du Unterschiede. Sonst gibt es kein Handeln. Ja. Sonst machen alle dasselbe. Das ist aber in ihrem Sinn kein Handeln. Ja. Das ist vielleicht ein Verrichten oder ein Produzieren oder ein Herstellen, ja, das auch noch, aber es ist kein Handeln. Und weil das Handeln und das Politische sozusagen immer die Unterschiedenen voraussetzt. Und nicht das Singuläre und auch nicht das Kollektiv-Singuläre. Ja. Und das heißt, das ist auch wieder ein Zeitzeichen, was eigentlich jetzt nicht zu meinem Beitrag wirklich gehört, aber sozusagen Identitätspolitik, finde ich, könnte man unter diesem Kollektiv-Singulären bezeichnen. Und das ist ein Problem, ja? Weil das Kollektiv-Singuläre genauso singulär ist wie das Individuelle, das Singuläre oder wie auch immer, aber das sozusagen mit sich selbst so zufrieden ist, ja, und damit auch ans Totalitäre grenzt. oder halt für sich selbst totalitär ist und damit demokratische oder Pluralität ausschließt, logischerweise quasi ausschließen muss und gar nicht mehr sich öffnen kann für das Plural andere, ja, oder irgendwas, was daherkommt, was man erstmal gar nicht anerkennt oder versteht. Ja. Also es geht tatsächlich um sowas wie die Anerkennung und das, von Fremdheit, wenn man so will. Ja, ja, da fällt Levinas, also sozusagen das absolut andere, das wir nie erkennen können, und der hat immer den Vorzug, der andere vor mir selbst. Davon kann man viel lernen, ja, wie das überhaupt ein bisschen ethisch sozusagen als ethisches Konzept zu denken ist.
Wie kann man sich sozusagen in diesem Sinne, in dieser Pluralität Solidarität vorstellen oder welchen Stellenwert hat es? Und mich würde es besonders im feministischen Kontext interessieren, weil du ja auch schon lange dir darüber Gedanken machst oder da auch schon lange dabei bist. Welche Rolle spielt Solidarität? Wie ist es möglich, in einem Kontext von Pluralität, wie du ihn beschrieben hast, Solidarität zu denken oder auch zu leben?
Wenn Pluralität bedeutet, dass ich dem anderen zuhöre oder anderen Raum gebe, sozusagen ihre Wahrnehmung von der Welt, so wie die Arendt sagt, Objektivität gibt es nicht, die gibt es nur in der Wahrnehmung der Verschiedenen. Dann stellt sich sowas wie Wirklichkeit überhaupt erst her. Ja? Nicht nur meine eigene, sondern die vielen verschiedenen Perspektiven auf die Welt sozusagen ergeben dann sowas wie in Anführungsstrichen sowas wie eine Wahrheit oder eine Objektivität. Das ist sozusagen das eine. Und Solidarität so gedacht heißt, den anderen zuhören. Achso, nicht Solidarität mit meinen eigenen Gedanken oder meinen eigenen Leuten oder meinen eigenen Frauen oder meinem eigenen Projekt. Natürlich hat das, also will ich ja gar nicht abstreiten, dass es wichtig ist, ja. Aber sozusagen, dass man irgendwie zumindest grundsätzlich sich die Möglichkeit offen hat, solidarisch zu sein mit anderen Zusammenhängen, Gruppierungen, Vorstellungen und so weiter, so sie nicht menschenfeindlich sind, die mit mir erstmal nichts zu tun haben. Und der Unterschied zu den 70er Jahren vielleicht und 68ern war, dass wir sozusagen, also wir, gut, ich bin ein bisschen jünger als jetzt die 68er allerdings, aber es hatte natürlich Auswirkungen, wo man dann mit Nicaragua und ich weiß nicht was, wem alles, die Linke sozusagen solidarisch war. Also entweder waren die ganz weit weg und dann ist es ganz einfach sozusagen solidarisch zu sein, oder es betraf immer die eigenen, also sozusagen die Linken mit den Linken, auch wenn die untereinander Krieg geführt haben, auch. Ja, aber die Idee, dass man sozusagen, das ist glaube ich erst in den letzten Jahren entstanden, die Idee, dass die Solidarität was zu tun hat mit den anderen, also mit der, sag ich mal, Unterstützung oder wie auch immer, mit den anderen und nicht immer mit den gleichen eigenen selbigen. Das würde sozusagen die Verbindung zwischen Pluralität und Solidarität, das wäre sozusagen diese Verknüpfung, die sich da ergeben würde. Und jetzt innerhalb der feministischen Bewegungen, naja, was soll ich da jetzt sagen? Es ist einfach genau dasselbe Problem, nur halt kleinteiliger. Ja, das ist jetzt nicht, also man muss sich ja schon bewusst sein, dass die feministischen Bewegungen das nicht die riesen Massenbewegungen sind. Also das sind ja kleinteiligere Bewegungen, aber die sind halt sehr vielfältig und das meine ich jetzt durchaus positiv. Die Friedensbewegung, die jetzt wieder wichtig wird oder so, oder die, was weiß ich, die Ökologie, also es gibt da verschiedenste gesellschaftliche oder sozietäre Probleme, die Klima und so weiter, die uns da zu beschäftigen und wo eigentlich die unterschiedlichsten Frauen und auch Feministinnen dann also sozusagen sich engagieren. Das ist ja mal super. So. Da muss ich ja nicht immer mit allem einverstanden sein. Ja? Also mit den sozusagen krassen Friedensfrauen im Moment, mit denen ich da Kontakt habe, denke ich mir manchmal, na ja, gut, okay. Aber deswegen kann ich ja trotzdem unterstützend da mal auf einer Wache oder was weiß ich, also irgendwie eine Veranstaltung organisieren und so weiter und so fort. Ja. Das schließt sich ja nicht aus. Ja. Ich muss ja nicht völlig der gleichen Haltung, Meinung, Gedankengut sein. Also dieser Dogmatismus, den wir da irgendwie immer schon, also da ist mir schon als junge Frau auf den Keks gegangen. Jegliche Form von Dogmatismus und sozusagen Verengungen. Ja. Aber schau, das ist ja jetzt kein neues Phänomen, warum wir jetzt alle so zerstritten sind und trans und queer versus Dings und das und jene und noch welche und warum man miteinander nicht. Ich meine, das gab es ja immer schon. Das ist das, die Lesben versus die Heteras oder so, das war ja Kriege. Also jetzt etwas pointiert ausgedrückt, ja. Und obwohl ich da irgendwie persönlich betroffen war, aber mir hat das immer uraufgeregt, was das, also diese verengte. Und wir haben Recht, sozusagen. Und alle anderen sind, Entschuldigung, scheiße, ja. Oder angepasst oder toten Teufel. Das ist mir immer schon auf den, das habe ich immer schon nicht verstanden. Das habe ich immer schon als Spaltpilz. Und insofern habe ich immer schon jegliche Identitätspolitik, wo es den Begriff noch gar nicht gab, irgendwie einfach verweigert. Aber geschrieben habe ich drüber viel. Weißt du, wenn man viel engagiert ist, ja, Frauensommer, Unis und ich weiß nicht was alles, da bist du ja ganz konkret in Konflikten. Und also jetzt nicht so Theorie, Geschlechtertheorien rauf und runter und Körpertheorien rauf, also das jetzt, sondern du bist ganz konkret, du willst was, ein Riesending gemeinsam organisieren und es gibt einen Konflikt nach dem anderen. So. Und da muss man lernen, also im Sinne, was heißt organisieren und wie, da muss man ja auch schon über den Schatten springen oder man lässt es und dann geht das Ding den Bach runter. Mhm. Ja, wenn da alle auf ihrer Position beharren würden und man keine wie geartete Auseinandersetzung und Konsens oder was auch immer, Kompromisse findet, wo jeder und jede von, also in dem Fall jeder von sich absehen muss, etwas abgeben muss, damit der ganze Kuchen irgendwie überhaupt ja, auf die Welt kommt. Mhm. Dann hätten wir nie was organisieren können, weißt du? Und das sind einfach so Erfahrungen, die sehr viel Kraft brauchen. Ja? Also wo du wirklich lernen musst, auch mal zurückzustecken und sozusagen zugunsten des Allgemeinen, ja, um das so mal wieder auszudrücken, so ein bisschen klassisch. Ja? Also dass man nicht auf sein eigenes Besonderes beharrt, ja, oder Partikuläres, sondern halt also im Sinne des Allgemeinen dann da auch mal von sich selbst absieht und dieses von sich selbst absehen, das finde ich allerdings schon in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden. Die Social Medias, was weiß ich, was damit alles zusammenhängt, diese Selbstbezogenheit, also die finde ich ehrlich gesagt krasser als vorher, ja? Als narzisstische Teil da oder was auch immer das jetzt ist. Ja.
Also das wäre eben meine letzte Frage an dich gewesen, weil du auch jetzt die 70er, 80er oder sozusagen Folgegenerationen der 68er erwähnt hast, eben wie deine Einschätzung ist, wie sich das entwickelt hat. Weil das ist immer sozusagen Kriege in diesem Sinne, wie du es jetzt genannt hast, oder viele Konflikte, die auch hart irgendwie ausgetragen wurden, gab. Davon kann man ausgehen, wenn man ein bisschen feministische Geschichte oder Bewegungsgeschichte irgendwie kennt. Aber hast du irgendwie im Sinne auch von dem, was du jetzt über Pluralität und Solidarität vielleicht gesagt hast, was für Entwicklungen kannst du da beobachten oder hast du beobachtet? Auch in Bezug, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass das vielleicht schwieriger geworden ist oder die Kriege etwas härter geworden
sind. Ja, es ist so ein bisschen ambivalent. Ich erinnere mich, vor 10 Jahren gab es einen tollen Artikel von, fällt mir der Name jetzt nicht ein, die so kritisiert hat, dass so, also die junge Generation vor 10 Jahren, sagen wir mal so, wenn man sich traf, ob das heute noch so ist, weiß ich ja nicht. Und alle mussten erstmal Bekenntnisse, ich bin weiß und dies und jenes und lesbisch und nicht und privilegiert und hin und also erstmal so eine Bekenntnisrunde, bevor man überhaupt anfing, miteinander zu reden. Und da dann irgendwie kritisiert hat, dass eine Selbstbezogenheit und ein Bekenntniszwang, der nicht nur religiös ist, ja, sondern auch überhaupt gar nicht weiterkommt und Einladungspolitik, das ging ja damit, wen lädt, also du machst eine Veranstaltung und musst dann genau sagen, wer da jetzt und wie und was. Und ich weiß nicht, ob das nach wie vor so krass ist, vielleicht, ja, oder ich merke in der Frauen, jetzt darf man das nicht so viel, weil man das einfach auch ignoriert. Entweder ist es für Frauen oder für alle Geschlechter und je nachdem, ja, und fertig. Und wer sich interessiert, interessiert sich. So. Und aber dass diese Verengung, also das ist ja einerseits natürlich toll, wenn die Systeminsassinnen des weißen Westens irgendwie draufkommen, dass sie in einem Zusammenhang existieren, der irgendwie schuldbehaftet ist und der Welt gegenüber. Ja. Dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden und das fehlt mir auch großteils ja, heutzutage in so Debatten, dass dieses Luxusleben, das wir ja nach wie vor haben, überhaupt nicht als solches wahrgenommen wird. Ja, es wird immer nur gelitten und alle sind ganz arm und opf und so. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass das sozusagen ein freies Argumentieren nicht verunmöglicht, weil du bist dann immer schon eine Ponzierte oder Selbstponzierte und sozusagen die Freiheit des Sprechens und des einfach argumentieren Lernens und wie, also die Arendt spricht von politischer Urteilskraft, wie komme ich überhaupt zu einem Urteil, dann völlig in so Schwarz-Weiß-Logiken oder was verschwindet, also weil reflexiv zu argumentieren, schnell, wenn es nicht der eigenen, das ist so mein Eindruck, ich bin nicht in Social Media, ich kriege es immer nur berichtet, sehr schnell sozusagen verstanden wird oder als Angriff und nicht als eine Ermöglichung, eine Erweiterung des eigenen Horizonts und des eigenen Denkraums sozusagen. Ja. Und ich glaube, mir kommt ein bisschen vor, dass sich das krasser geworden ist. Weiß nicht, aber das ist so mein Eindruck. Ja. Immer die Wiederholung des ewig Gleichen, ja, aber, die sind die Bösen, aber, und so. Ohne mal vielleicht, dieses meinte ich ganz am Anfang, mit dem Zuhören und vielleicht mal, aha, ja, so können wir sowas ja vielleicht auch mal sehen, weißt du? Und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt abzutrennen von den weltweiten Geschehnissen, die uns umgeben. Ja? So, das ist ja ein bisschen dieselbe Logik. Und das ist das, was ich immer so interessant finde, gerade in Bezug auf feministische Debatten, wo ja so über die Binarität dauernd geschimpft wird, dass das total binäres Denken ist. Ja, es gibt das Gute und das Schlechte. So richtig Gnostik, Gnosis. Ja, also das ist irgendwie uralte Vorstellung von Gut und Böse. Ne? Und dass das jetzt da so eine Revival hat, das ist ja unglaublich. Ja? Also dieser Selbstwiderspruch mit binär ist böse, aber alle ticken so und reden so. Ja? Unglaublich.
Es ist vielleicht mit Solidarität zusammengedacht, oder das ist mein Eindruck.
Ja, ja, bitte.
Wenn ich den kurz einbringe. Eben binär gedacht, du bist für mich oder du bist gegen mich.
Ja.
Und dazwischen sozusagen. Und mein Gedanke wäre, Solidarität müsste doch irgendwo ein Dazwischen auch bedeuten. Ja. Sozusagen, ich höre einmal zu und dann werde ich dich nicht in die eine oder die andere sozusagen Seite der Medaille stellen. So.
Die Frage ist ja auch, ob es tatsächlich, wenn ich das jetzt aufgreifen darf, es geht ja vielleicht gar nicht ums Mich und Ich, also für mich, gegen mich, das ist so sehr auf das Einzelne, auf die Einzelheit und das Individuum bezogen. Ich finde, da geht es immer um Zusammenhänge, so, weil das Individuum an sich gibt es ja nicht. Ich meine, es gibt schon, aber es wird sozusagen prolongiert hier in unserer Kultur, aber es eigentlich ist das ja das Unteilbare und insofern ist es eigentlich gar nicht vorhanden, weil wir immer teilbar sind. Das könnte man gar nicht existieren. Also okay, man kann natürlich das so, bist du für oder gegen mich, aber da finde ich, ist in der Sprache schon das Falsche. Weißt du, was ich meine? Es geht ja gar nicht jetzt um mich, es geht vielleicht um Armut, also ich sage jetzt irgendwas, oder um große Fragen, um die der Feminismus sich ja in diesen Binnenkämpfen auch immer drückt, finde ich. Ja? Also weißt du, sozusagen man verhadert sich in diesen sogenannten Geschlechterfragen und hat dann, also ist doch schwierig, ja. Wir sind umlagert von Krisen und Problemen, von Krieg und Klima und ich weiß nicht was, ja, Gewaltverhältnissen, Sondergleichen und ja, und immer noch, also das. Ja, also das finde ich ehrlich gesagt enttäuschend und erschütternd, dass lieber man aufeinander rumharkt, als irgendwie gemeinsam gegen, weiß ich nicht, sich für das Überleben der Menschheit engagiert, Klima und so weiter.
Gut, ja, also du plädierst für ein sozusagen wieder mehr ins Zentrum stellen, die Inhalte und Themen, die uns umgeben, ja. Das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
Okay.
Vielen Dank, Birgit.